Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Was ist Didaktik und was ist eigentlich Methodik? Heute wollen wir mal praxisnah zeigen, was hinter den einzelnen Begriffen steckt und endlich Licht ins Dunkle bringen. Für mich waren das damals komplett neue Konzepte und auch Fachwörter, die total neu waren, die wir auch an der Uni so in der Weise noch nie tief bearbeitet haben. Und dann habe ich mich jetzt in der Vorbereitung gefragt, wann und wie hast du eigentlich final verstanden, was deine Ausbilderinnen und Ausbilder von dir wollen?
Uff, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich hab's. Das sind so Schichten, ne? So wie bei einer Zwiebel. Und dann kommt's so nach und nach näher ran. Ich hatte das Gefühl, am Anfang war ich völlig überfordert, als dann irgendwann.
Da steckt es in der Schale.
Ja, genau. Als dann irgendwann das Gespräch zum Ausbildungsstand kam, hatte ich schon so das Gefühl, okay, nee, so nach und nach tut sich da was. Und ich hatte auch schon irgendwie ein bisschen was verstanden. Aber so richtig, dass ich sage, jetzt habe ich kapiert, dass ich das auch alles abwägen muss, jedes kleinste Detail und alles nochmal umdrehen und begründen und wirklich, wirklich tief reinbuddeln. Ich glaube, ehrlich gesagt, so richtig, richtig war das erst so zur Prüfung. Also mit dem Prüfungsentwurf, das dann so richtig auseinanderzudenken. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, zwischen dem besonderen Unterrichtsbesuch und dem Prüfungsbesuch, ja, da hat sich nochmal viel getan. Aber ich glaube, mit diesem Schreiben des langen Entwurfs, das hat einen schon dazu aufgefordert, das tief zu durchdrängen. Also ich glaube, mit dem besonderen Unterrichtsbesuch hat sich bei mir das erste Mal so ein richtiges Klick ergeben.
Ich fand diese langen Entwürfe auch eigentlich immer gut.
Und damit, das ist halt scheiß viel Arbeit, ne?
Das ist total aber, viel Arbeit.
Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das waren so Knackpunkte für mich irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja beim GZA hatte ich ja immer den Schwerpunkt fachdidaktische Tiefendurchdringung.
Jedes Mal?
Nee, bis zum GZA. Und im GZA habe ich dann als neuen Entwicklungsschwerpunkt bekommen, komplexes methodisches Lernarrangement.
Witzig, bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich habe das komplexe Lernarrangement im besonderen Unterrichtsbesuch gemacht. Und danach wurde mir zumindest in Sport immer wieder gesagt, ja, achte mal auf Tiefendurchdringung.
Okay. Ja, sonst können wir doch sagen, jeder stellt das vor, was er besser konnte. Also du stellst die Methodik vor und nicht die Didaktik.
Okay, ja, dann habe ich aus dem langen Entwurf das Arschkapitel gewonnen. Ich fand Didaktik immer einfacher.
Ach so.
Aber dann leg los.
Du fandest Didaktik einfacher?
Oh, ich fand Didaktik leichter. Also, lass uns einfach loslegen. Ich glaube, das ergibt sich. Also, Didaktik ist die Frage nach dem Was. Das heißt, man beantwortet immer alles, was sich bezieht auf Stundenziel und Thema. Was genau mache ich? Demgegenüberliegend abgrenzend schon mal die Methodik, das ist das Wie. Das heißt, alles, was sich um ein Wie dreht und nicht um ein Was, ist an dieser Stelle überhaupt nicht wichtig und wird einfach weggelassen.
Genau, und bei dem Was geht es ja sozusagen letztendlich erstmal grundlegend um den Lerngegenstand. Also Inhalt der Stunde sozusagen, wenn man es als Inhalt betiteln kann. Ganz am Anfang wird das ja meistens eingebettet, oder was heißt ganz am Anfang wird es meistens eingebettet? Grundlegend wird es eingebettet. So, grundlegend wird es eingebettet über das Kerncurriculum. Ne? Also zum Beispiel die Kompetenz sprechen. Und schön ist es natürlich auch noch, gerade wenn man dann so einen Besuch bekommt, wenn man das Ganze so am Leitbild der Schule noch machen kann. Also sagen wir jetzt mal, es geht um irgendeinen Dialog, den die Kinder untereinander ausarbeiten. Und dann ist die Schule irgendwie zum Beispiel eine Schule gegen Rassismus. Und man hat als sozusagen Anlass in irgendeiner Weise ein Gespräch, wo es um eine rassistische Situation ging und die Kinder klären das untereinander auf oder sprechen über Vorurteile, das ist natürlich dann so ein Sahnehäubchen. Sahnehäubchen, ne?
Die Creme de la Creme quasi.
Ja, genau. Das wäre natürlich noch besser.
Ja, dann sollte man natürlich so einen Lernanlass auch immer einbetten in seine Sequenz. Das heißt, bei uns zumindest war immer gewünscht, dass die Besuche eher gegen Ende einer Sequenz kommen, damit ein Lernfortschritt gesehen werden kann. Können ja im Sequenzplan gucken, was hat man theoretisch gemacht und können die Kinder das dann auch wirklich. Das heißt, dass man sowas sagt wie, nehmen wir mal an, die Sequenz hatte vielleicht 6 Doppelstunden. Inwiefern bettet sich das in meine Sequenz ein? Ne? Also zum Beispiel ein handlungs- und produktionsorientierter Sprechabschluss und ein authentischer Sprechanlass und damit wird es funktional abgeschlossen. Das heißt, auch da nochmal so ein bisschen auf Fachsprache zu achten. und ja, dementsprechend da seine Stundeninhalte, das Was nochmal einzuordnen in das übergeordnete Was, also in die Abfolge der ganzen Sequenzplanung.
Ja, und man kann grundlegend sagen, dass natürlich an einigen Stellen didaktisch reduziert werden muss. Dieses Wort habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört und das hing uns irgendwann auch zur Nase raus. Aber jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben würden, irgendwie mit Rassismus, man kann natürlich jetzt nicht die komplette Keule aufmachen und sagen, in dem Gespräch soll abgehandelt werden, der Rassismus seit der Sklavenzeit in den USA. Ne? Also das wäre alles viel zu viel.
Das hört sich dann noch Oberstufe an.
Genau, sondern da muss dann zum Beispiel eine konkrete Situation in der Schule, vielleicht sogar aus der Lebenswelt der Kinder, das wäre natürlich immer am allerbesten und dann so klein wie möglich gemacht werden und aber so weit wie möglich öffnen, dass sich auch ein Gespräch in dem Moment ergibt.
Ja, also bei uns in Sport wurde immer gesagt, man soll Pfosten setzen, sowas wie Leitpfosten. Das waren bei uns immer, weißt du noch, wie das hieß? Es gab produktbeurteilende Kriterien und handlungsleitende Kriterien, genau. Also in diesem Fall handlungsleitende Kriterien und produktbeurteilende Kriterien so zu setzen. Produktbeurteilend heißt, wie soll das Produkt aussehen? Handlungsleitend, wie kommen wir dahin? Also an der Stelle zu überlegen, wie kann ich das so hart abstecken, dass ich wirklich genau dahin komme, wo ich hin will und die Schüler auch kapieren, wo wir hinwollen und das dann hinbekommen. Ne, das ist quasi der Pfad von didaktischer Reduktion und was genau nehme ich jetzt in meine Stunde und umgekehrt natürlich auch reinschreiben, was lasse ich raus und warum? Warum ist es wichtig, dass das jetzt nicht auch noch kommt? Häufig sind das halt Dinge, die die Kids sonst abschweifen lassen würden oder überfordern würden.
Ja, oder die sie sprachlich nicht hinbekommen. Und an den Stellen, wo man sagt, okay, hier könnte sowieso allgemein ein Knackpunkt sein für weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, dann wäre auch, also wäre die Didaktik der Bereich, wo man sich überlegt, welche Hilfestellung und wie sieht die Hilfestellung eigentlich konkret aus?
Ja, genau.
Also
genau.
Zum Beispiel Redemittel, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit dem Dialog bleiben.
Vor allem zeichnet sich so eine didaktische Tiefendurchdringung darüber aus, dass man auch abwägt. Ne? Also an der Stelle zu sagen, eine alternative Hilfestellung wäre auch gewesen dies und das. Das habe ich aber verworfen, weil es wäre auch denkbar, dass und so weiter. Ne? Also wirklich dann zu sagen, also klar zu machen, dass man verschiedene Pfade gesehen hat und sich ganz bewusst für den eigenen entschieden hat und eben nicht für die anderen.
Genau, also dieses ganze Abwägen soll am Ende ja dazu führen, dass wenn man fertig ist mit dem Schreiben von solchen Entwürfen, dass man bei seiner Unterrichtsplanung ganz spontan entscheiden kann und weiß, aha, warum mache ich jetzt eigentlich Partnerdialog und nicht einen Gruppendialog? Aha, warum mache ich überhaupt Dialog und nicht Monolog? Ne, also diese ganzen, alles, was man da in so einem riesenlangen Schweif quasi versucht auszuarbeiten, dass das dann alles spontan im Kopf passiert.
Genau, und das Zweite, was natürlich dann auch dazugehört, ist, stellt euch vor, ihr habt eine tolle Planung und die klappt aber in der Stunde einfach nicht. Es gibt irgendeinen Knackpunkt, der gerade irgendwie hängt. Im absoluten Idealfall hast du diesen Knackpunkt natürlich in irgendeiner Weise kommen sehen in deiner didaktischen Planung und hast gesagt, hier gibt es eine mögliche Bruchstelle und hast schon antizipiert, was du machen könntest. Und das kannst du dann natürlich aus dem Hut ziehen. Ne? Also meinetwegen, es könnte Schülerinnen und Schülern schwerfallen, beim Vorbereiten eines Sprechanlasses sich auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Und daher mache ich Folgendes. Ne?
Also, Sprechfächer zum Beispiel genau, schon dabei haben.
Genau, also irgendwie Vorgaben zu geben oder mit den Schülern und den Schülerinnen nochmal vorher zu sammeln. Was ist denn jetzt euer Sprechanlass? Eine kleine Zwischensicherung einzuziehen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die auch abhängig sind von der Lerngruppe natürlich. Das heißt, bei euren Planungen immer auch mit reinschreiben, ne, das liegt an der Lerngruppe, das macht ihr nicht, weil ihr es irgendwie witzig findet. Oder natürlich, vieles ergibt sich einfach aus didaktischen Überlegungen, aber ganz, ganz vieles hängt halt an der Lerngruppe, weil die Kinder in der Klasse so sind, wie sie sind.
Ja, was du vorhin gesagt hast mit der Zwiebel, finde ich, wirkt dann nochmal andersrum, wenn man sich überlegt, dass man das Ganze nicht chronologisch abhandelt, sondern quasi funktional. Also wenn wir von dem Sprechanlass ausgehen, das ist ja quasi der Kern der Stunde, da wo wir am Ende hinwollen. Und dann überlegt man rückwärts sozusagen, wie kommen wir dahin? Also was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen Redemittel, wir brauchen eine Situation, die müssen in irgendeiner Weise eingeteilt sein. Wie sind sie eingeteilt? Warum sind sie so eingeteilt? Und dann geht man diese einzelnen Schritte rückwärts durch und notiert dann für die einzelnen Phasen auch jeweils immer oder halt später im Kopf, was sind die einzelnen Schritte, damit wir das am Ende schaffen und wie geht es auch aus der Stunde am Ende raus. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, das war jetzt der Sprechanlass und man entlässt sie dann so, sondern danach folgt ja in irgendeiner Weise noch eine Reflexion. Man entlässt sie wieder aus den Rollen. Ne? Also eine Endphase gibt es irgendwie immer.
So, und das, was natürlich an der Stelle wichtig wird, wir haben eben schon gesagt, vieles hängt an der Lerngruppe, ist gerade in den höheren Semestern, am Anfang ist das noch nicht so wichtig, weil man erstmal überhaupt reinkommen muss, aber zu differenzieren. Also sich zu überlegen, naja, die Kinder können unterschiedlich gut die Sprache, die haben auch unterschiedlich gute Ideen in der Regel im Unterricht und können vielleicht auch unterschiedlich gut mit anderen umgehen. Das heißt, so eine Art Kompetenzprofil sich zu überlegen und anhand dieses Kompetenzprofils natürlich dann auch seine Unterstützungsmaßnahmen zu planen. Also sich zu überlegen, wo brauchen vielleicht auch unterschiedliche Kinder unterschiedlich viel Unterstützung, um das Stundenziel zu erreichen.
Meine wildeste Maßnahme, die ich mal hatte, war, dass in der Familie jemand gab, da war gerade die Mutter gestorben und dann habe ich den Familienstammbaum anhand der Simpsons, erinnerst du dich? Gemacht. Und dann hatte ich so kleine Simpsons auch ausgeschnitten, dann mit Bezeichnungen, die man dann da reinkleben konnte. Also das war insgesamt total cool vom Design her auch, aber mega aufwendig.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich, dass ich auch mal was mit Stammbaum und Simpsons gemacht habe.
Ja, für mich vermutlich ausgeschnitten.
Ich weiß nicht, nee, ich habe das auch mal im Unterricht gemacht, in Klasse 6 oder 5.
Echt?
Ja, ja.
Vielleicht hat der eine
Aufhänger zum Start der Stunde.
Ach, okay, vielleicht hat der eine vom anderen das damals so ein bisschen...
so ein bisschen übernommen nochmal, ja.
Genau.
Jo, jetzt haben wir ganz viel über das Was gesprochen. Kommen wir doch mal zum Wie, also zur Methodik. Da ist dann die Frage, wie wird gelernt? Also zum Beispiel die Frage danach, wie setze ich die Gruppen zusammen?
Gibt es überhaupt Gruppen oder Pärchen, wäre auch zum Beispiel die Frage.
Genau, sind die Gruppen heterogen oder homogen? Wie baue ich das räumlich auf? Also sind die dann draußen, sind die in der Klasse und so weiter? Also alles, was sich um das Wie dreht.
Ach, das
wie ist
die
Gesprächsführung? Auch sowas wie, wie ist eigentlich die Lernprozessbegleitung? Also was ist in der Stelle meine Rolle?
Und natürlich auch Material, zum Beispiel, dass gelbe Moderationskarten genutzt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler sich auf diesen Rassismus-Dialog vorbereiten. Anstatt zum Beispiel grüne Moderationskarten oder grüne Moderationskarten ist für die eine Partei und gelben ist für die andere Partei, ne, sodass man zum Beispiel auch direkt optisch sieht, das sind die Argumente, die für irgendwas sprechen oder das ist die Rolle die der Eltern und das ist die Kinderrolle, die eingenommen wird, um sowas gegeneinander abzugrenzen. Also alles, was sowas wie Materialauswahl dann betrifft.
Und auch hier an der Stelle natürlich wichtig, ihr müsst wieder begründen. Und ihr müsst auch wieder Überlegungen abwägen. Warum mache ich das so und nicht anders? Was wäre eine Alternative? Warum ist die vielleicht nicht ganz so gut? Und sich auch hier wieder zu überlegen, was sind mögliche Knackstellen? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass die Schülerinnen und Schüler den Fokus verlieren in der Zeit, in der sie die Arbeitsblätter bekommen. Was auch immer das für Arbeitsblätter sein mögen. Das hat man antizipiert und darum nutzt man den in der Klasse fest verankerten Austeildienst oder man benutzt das am Ende einer bewegten Pause und legt das dann vorne aus und sie holen sich das dann nach dieser bewegten Pause selber.
Also wichtig ist am Ende, dass natürlich nur sinnvolle Alternativen abgewogen werden oder erklärt werden. Also es geht nicht darum...
irgendeinen Quatsch reinmachen, nur damit es drin ist.
Ja, also jetzt zu sagen, warum gelbe oder und grüne...
Und nicht pinke, blaue und lila, ne?
Genau, ja, weil die Farben für die Hoffnung stehen und das andere steht irgendwie für eine Warnung. Das macht keinen Sinn, sondern eher die Frage, warum zum Beispiel Moderationskarten anstatt, dass man sagt, Kniff mit dem Knick
genau,
oder so.
Genau, und auch warum haben die jetzt zwei unterschiedliche Farben, ne? Also... Auch an der Stelle, es geht ja nicht darum, irgendwas zu schreiben, nur damit da was steht, sondern auf etwas zu reagieren, was man antizipiert. Zum Beispiel, es ist möglich, dass sie die Karten nicht auseinanderhalten können, wenn sie nach von vorne holen und dass dann den Lernprozess bremst, weil sie sortieren und dann Fragen kommen. Also, als Reaktion mache ich das auf zwei Farben. So.
Ja, oder es fällt
dann wieder Sinn.
Genau, oder es fällt schwer, zum Beispiel in die Eltern- oder in die Kinderrolle zu schlüpfen. Und deswegen kriegt man auch nochmal ganz konkret andere Moderationsfarben, damit man ne, besser sozusagen in diese Rolle schlüpfen kann. Sowas würde auch, wäre auch als Erklärung in Ordnung.
Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, Methodik ist das Wie und Didaktik ist das Was. Wobei an der Stelle ganz wichtig ist, dass immer begründet wird, warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und Alternativen abgewogen werden. Also was wäre alternativ möglich und warum habe ich mich vielleicht dafür genau nicht entschieden? In der Didaktik sind dann Dinge zu schreiben wie bettet sich meine Stunde in meine Sequenz ein? Warum ist es eine logische Fortführung? Warum ist die Stunde so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Und dann die ganze Stunde auseinanderzunehmen, aber nicht in Reihenfolge der Planung, sondern in der
funktionalen Reihenfolge. Ich fange also mit dem Ziel an und damit in der Regel mit Sicherung oder Vertiefung und baue dann auf, wie ich quasi dahin komme. Themen an der Stelle können sein didaktische Reduktion, Hilfestellung, Schwierigkeiten antizipieren mit dem Was, also mit dem Inhalt der Stunde und mögliche Bruchstellen quasi schon vorauszuahnen, natürlich mitsamt Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann. Der Methodik dagegen geht es um das Wie, also wie baue ich zum Beispiel die Gruppen, wie kommen die Kids an das Material, wie sieht eigentlich das Material aus, wie ist an welcher Stelle die Gesprächsführung und so weiter und natürlich auch an dieser Stelle wieder begründen, warum mache ich das so, was wären Alternativen und warum mache ich diese Alternative eben nicht.
Gut, damit sind wir heute auch schon durch und kommen zum Entweder-Oder. Julia, wie sieht es bei dir aus, wenn du den Elternkontakt suchst? Machst du das lieber per Mail oder per Telefon?
Finde ich schwierig zu beantworten. Ich finde, per Telefon geht es meistens schneller und hört auch ein bisschen mehr so den Subtext. Und per E-Mail ist es einfacher, wenn man nur kurz eine Info machen möchte. Sowas wie, in letzter Zeit wurde mir ein Attest abgegeben, das für zum Beispiel 5 Wochen ist. Das muss über die Schulleitung laufen. Bitte reichen Sie das über die Schulleitung nochmal im Original ein. Ne? Also so Sachen, wo man auch nicht wirklich eine ausführliche Antwort zu braucht. Da finde ich das besser.
Ja, es ist halt so ein Infokanal. Ich mag E-Mails eigentlich sehr gerne, weil man die schön nebenbei schreiben kann. Auch wenn mal irgendwie gerade Leerlauf ist oder man eine Freistunde hat.
Ja, das stimmt natürlich.
Telefonieren musst du immer irgendwie einen Termin vereinbaren und so weiter.
Oder auf dem Fahrrad seit neuestem. Wir haben doch so geile Kopfhörer. Also die kann man echt jedem empfehlen.
Noise-Canceling-Dinger, ja, das ist cool, das stimmt.
Na, da erledigst du ja wirklich den einen oder anderen Anruf dann einfach auch mal so. Ist ja auch nicht irgendwie verboten.
Naja, aber was halt nervig ist, finde ich, ist, dass die Anruferei natürlich immer außerhalb der Schulzeiten irgendwie noch on top kommt. Und ich das nicht einfach mal zwischendurch machen kann. Ne? Also das ist irgendwie was oben drauf kommt.
Das stimmt natürlich.
Darum mag ich eigentlich ganz gerne einfach mal eine E-Mail zu schreiben. Aber ich stimme dir natürlich zu. Es ist irgendwie ein Problem, wenn dann Themen angesprochen werden, bei denen man sich denkt, naja, das ist jetzt halt mit einer E-Mail einfach nicht so ganz einfach abzugelten. Und ich habe ehrlich gesagt auch mittlerweile das Gefühl, dass so Hausaufgabeninformationen besser in der Familie ankommen, wenn man anruft, als wenn man eine Mail schreibt. Ich muss aber sagen, ich habe da keinen Nerv drauf.
Aber das kannst du ja kaum. Ich wollte gerade sagen, das kannst du ja kaum leisten.
Also dann bist du ständig am Telefonieren, einfach weil es Kinder tatsächlich gibt, die der Meinung sind, oh, pff, Hausaufgaben, nö, können wir anders machen, weißt du? Aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe das Gefühl, es hat so beides seine Berechtigung, bin aber gefühlt eher bei E-Mail.
Habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte gerade so, dann wäre ich so vielleicht 75% oder 5, ja, vielleicht 55.
Oh, bei mir ist 80 E-Mail, nee, 20
Jahre. Ich mache 65.
Ich hasse, das Ding bei mir ist tatsächlich, ich hasse telefonieren wie die Pest, schon im Privaten. Ich hasse telefonieren. Also ich, private Gespräche, voll okay, aber telefonieren ist, oh nee, ich kann das nicht
leiden. Also persönliche Gespräche.
Nee, einfach telefonieren. Ich hasse telefonieren.
Nee, aber du sagst das private Gespräche. Persönliche Gespräche.
Ach so, das ist Quatsch, ja. Persönlich, also ja, Telefongespräche.
Ja, ja.
Ich hasse Telefongespräche. Egal ob privat oder schulisch oder sonst was. Telefonieren nervt mich richtig hart an.
Gut, ich bin für 65% E-Mail.
Ja, du bist ja auch Telefonistin.
Ja.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, "Can I do anything else for you?" Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.